Jetzt haben wir noch die Möglichkeit, ein paar Minuten haben wir ja noch, ein bisschen ins Gespräch zu kommen. Und ich würde sagen, wir beziehen sowohl den Vormittag, die Predigt, Haushalterschaft, als auch den frühen Nachmittag mit dem Thema Predigerbuch mit hinein, beziehungsweise die Frage dann auch nach dem Sinn des Lebens, was du gesagt hast, die Anstrengung und all die Themen, die du da genannt hast. Und natürlich auch jetzt die Frage des Gesetzes. Also ich würde sagen, wir machen das, wie es üblich ist bei den Fazitstudientagen. Wir haben ein Mikrofon hier in meiner Hand und ihr seid alle gefragt. Ihr könnt jetzt Fragen stellen, Anmerkungen machen, Rückfragen oder sonst was, was euch einfällt, zu den Themen, die wir heute eben von Oliver Glanz gehört haben. Willst du? Prima. Okay. Bitteschön. Wenn du aufstehst und laut sprichst, dann hört man dich vielleicht auch ganz gut. Okay.
Eine Frage, und zwar, so wie ich dich verstanden habe, wäre das Gesetz in diesem Fall sowas wie eine Haltung, also man verinnerlicht etwas, das dann je nach Situation ganz unterschiedlich positiviert wird. Mhm. Welche Rolle würde Jesus irgendwie in diesem Konzept spielen? Darauf bist du jetzt nicht eingegangen, weil du deinen Schwerpunkt auf dem Alten Testament hattest, aber wo wäre Jesus zu verorten in diesem Konzept?
Ja, also ich glaube, wenn man das Gesetz so weit, ich versuche mal zu antworten, wenn ich falsche Richtung gehe, dann korrigiere mich. Aber wenn man das Gesetz so weit fasst, wie es offensichtlich Mose gefasst hat, Mose spricht hier eben auch als ein Poet eigentlich eher oder als ein Philosoph, als ein Rechtswissenschaftler oder so. Wenn man das so weit fasst, dann heißt positivieren eigentlich kreativ leben. Was aus deinem Leben machen. So, und das kann auch sein, kreativ heißt eben auch kreativ im Sinne von, so wie du es dir vorstellst, so oder weil wir Mitmenschen sind, so wie wir es uns vorstellen, können wir zusammen irgendwas bauen, irgendwas machen aus unserem Leben. Das ist Gesetzleben. Da kommt natürlich auch eine moralische Komponente hinein, aber es kann nicht auf die moralische Komponente reduziert werden. Das ist es nicht. Das Leben ist eigentlich Leben im Sinnüberschuss. Im Sinnüberschuss. Das ist das Gesetz. Und das fordert sehr viel Kreativität. Ich gebe ein kurzes Beispiel, weil ich das in der Predigt oder als Einleitung angeführt hatte. Wir leben in meiner Familie, die ist sehr multikulturell. Wie gesagt, meine Schwiegermutter ist Japanerin, mein Schwiegervater ist Portugiese aus Holländisch-Suriname. Meine Frau, die ist teilweise in Brasilien aufgewachsen, teilweise in Holland aufgewachsen, jetzt leben wir in Amerika, also komplex. Jetzt hinzugehen und sagen, wir wollen das Gesetz leben, fordert von uns, Dinge ganz neu zu entdecken. Weil in ihrem Kulturkreis Dinge ganz anders ablaufen wie in meinem deutschen Kulturkreis. Es gibt Missverständnisse, es gibt unterschiedliche Wertvorstellungen, das ist relativ komplex. Aber jetzt daraus nicht einen Frust entstehen zu lassen, sondern zu sagen, das ist Schöpfung. Was jetzt möglich ist, ist Schöpfung. Wir können uns selbst schöpfen. So, wir sind durch Gott geschaffen worden und jetzt können wir kreativ leben, versuchen das Gesetz auszuleben. Indem wir können dem Gesetz nicht folgen in dem Sinne, als dass das Gesetz uns was vorschreibt. Es ist nämlich sehr grob in den Vorschreibungen, weil es möchte uns stimulieren, was Gutes draus zu machen. Oder das ist das Gesetz leben. Und ich glaube, das sieht man bei Jesus. Jesus ist äußerst kreativ, geht mit verschiedenen Menschen verschieden um. Hat auch einen Auftrag natürlich. Der Auftrag steht unter dem Thema der Erlösung. Ich glaube, wir werden auf der neuen Erde einen anderen Jesus erleben, weil der muss uns nicht mehr erlösen. Er kann anders kreativ sein. Er kann, wir können zusammen neue Dinge welten und Ideen schaffen.
Schön, Monika.
Das Gesetz zu leben im Israelland. Also ich spekuliere jetzt mal, wir sind das geistliche Israel und hier kannst du das Gesetz verwirklichen oder leben. Ich denke, das ist praktisch auch die Gegenüberstellung dann von Synagoga und Ekklesia. Und dann haben wir schon wieder den Gegensatz des Gesetzes versus Glauben. Ja, also Nur gedanklich empfinde ich, dass da doch eine Spannung ist, wenn du so kreativ bist und in deiner Familie, also Gesetz mit Liebe und Kreativität, versuchst Brücken zu schlagen, dann kann das aber im anderen Fall genauso schief gehen, weil das Verständnis halt anders rüberkommt.
Ja, also wenn ich auf das Letzte eingehen würde, würde ich sagen, das ist eine Begrenzung, aber auch gleichzeitig ein Segen. Also die Regeln, die wir zum Beispiel in meiner Familie aufgebaut haben, ne, die Art, wie wir das Gesetz Gottes versuchen zu positivieren oder das Leben zu aktivieren, so, es ist anders, wie das bei mir, bei meinen Eltern gemacht wird. Ist anders, wie das bei meinen Schwiegereltern gemacht wird. Beispiel vielleicht was Begrüßung. Also wie haben wir in Deutschland die Höflichkeitsform realisiert, so positiviert, indem, wenn ich einen Unbekannten begrüße, ich ihm oder ihr die Hand gebe und sage Hallo oder ich bin Oliver Glanz, schön Sie kennenzulernen. In Japan, da gibt man sich keine Hand. Da hat man einen Körperabstand und nickt kurz, um so Respekt und Höflichkeit zum Ausdruck zu bringen. In Holland, wenn ich eine Schwester in der Gemeinde verabschiede oder begrüße, die ich so ein bisschen kenne, gebe ich ihr drei Küsse. Ja? Eins, zwei, drei. Drei Küsse. Wenn ich ihr die Hand geben würde, wäre das extrem unhöflich. Wenn ich sie so begrüßen würde, dann würde sie denken, irgendwas ist faul hier. Wenn ich aber in Norwegen, das ist mir einmal wirklich passiert, ich bin nach Norwegen geflogen, musste da einen Kurs unterrichten und da hat mich eine Frau abgeholt, die ich kannte, die ich gut kannte. Und ich habe sie dreimal geküsst. Ja, das war ein großer Fehler. Ich habe, oh ja, ich bin jetzt in Oslo, nicht in, also ist alles gut gegangen, aber so, das sind diese Spannungen, die dann entstehen. Aber ich finde, diese Spannungen, die fordern von uns, fordern ist ein negatives Wort, machen es möglich, um ins Gespräch zu kommen, um zu erkennen, wie kreativ wir eigentlich werden müssen, sein sollen, um Gottes Gebot, um das Leben leben zu können. Also für mich ist es eigentlich eher etwas, was die Kreativität antreibt, den Dialog, den Diskurs, das Zusammenkommen antreibt, als dass es uns trennt. Aber es wird uns trennen, wenn wir den großen Überbau nicht haben. Es wird uns trennen, wenn wir das Gesetz ganz stark auf Regeln fixiert nur verstehen. Wenn wir das Gesetz nicht so groß verstehen, wie es Jesus oder wie es Mose getan hat, dann kann es sein, dass dann es zum Kulturclash kommt und zum Kulturkrieg und ja, aber ihr macht es so und wir so. Ja, es ist nur eine Möglichkeit, es so zu machen. Und wir machen es halt auch nur auf eine Art, wie es möglich ist. Lass uns schauen, ob wir zusammen einen Weg finden, um es gemeinsam machen zu können.
Jetzt habe ich drei Meldungen. Zuerst Matthias.
Oliver, vielen Dank, dass du das Gesetz mal aus einer ganz anderen Perspektive gezeigt hast. Ich sage anders, weil es, glaube ich, nicht so typisch adventistisch ist. Und mich würde deine Einschätzung interessieren, warum Adventisten in der Vergangenheit, die letzten Jahrzehnte, eigentlich seit der Gründung fast, als Gesetzesmenschen dargestellt wurden. Und ich würde die Behauptung wagen, dass die meisten von uns, die wir hier sitzen, bislang immer einen ganz anderen Zugang zum Gesetz hatten, weil wir es anders gelehrt bekamen. Hast du eine Erklärung dafür?
Puh, das ist eine schwierige Frage. Also jetzt nicht schwierig, weil ich jetzt Angst habe, irgendwie politisch unkorrekt oder mich irgendwie überhaupt nicht, sondern einfach, weil ich ein junger Mensch bin. Und ich glaube, den Gesetzesdiskurs nicht auf der dramatischen Seite des Adventismus erlebt habe. Also ich bin in meiner Familie habe ich eigentlich diesen Zugang immer im Elternhaus, diesen Zugang gelernt, nicht mit so einer Sprache, aber mit so einem Verständnis. Das heißt, ich gebe vielleicht ein Beispiel und dann versuche ich zurückzusteuern auf die Frage. Das Gesetz sagt, es ist ein Weg, es ist eine Bewegung. Es ist durch die Zeit gehen oder es ist sich zeitigen, wie man das auch nennen möchte. In meinem Leben war es so, dass ich, als ich jung war, ganz klar gegen Rockmusik war. Rock- und Popmusik, das war gegen Gottes Gesetz für irgendwie meine, ich war 13, 14 Jahre alt, das macht man nicht, gegen Rock und Pop. Und es hat sich auch intensiviert. Und dann war es so, es war, ich glaube, ich war 16 Jahre alt. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern an die Olympiade, Lillehammer, Winterolympiade, Lillehammer. Markus Wasmeier. Kann sich jemand noch erinnern? Ja, Markus Wasmeier. An den hat niemand mehr geglaubt. Und der hat, ich glaube, 2 oder 3 Mal Gold geholt. Super-G, 2 Mal. Super-G und Riesenslalom. Abfahrt. So. Und dann haben sie dieses Lied von Bryan Adams gespielt. Please Forgive Me. Weil die Medienwelt ist so kritisch mit ihm umgegangen. Dann Please Forgive Me für all die falschen Sachen und so weiter. Und ich habe den Text gehört und es ist ja ein Poplied, Bryan Adams. Und das hat mich total gegriffen. Und dann habe ich gesagt, das ist mehr. Ich habe das zu klein kategorisiert, das ganze Thema Musik behandelt. Meine Eltern waren gegen Rock und Pop als Kultur. Meine Mutter, und das ist jetzt ein Beispiel dafür, das Gesetz. Meine Mutter hat, ich habe ihr das erzählt, ich würde gerne eigentlich mehr von diesem Bryan Adams hören. So, was für Texte der schreibt und ich möchte das kennenlernen. Und dann hat sie mir, ich weiß nicht, wie viel das war, ich glaube damals 20 Mark oder sowas, gegeben, damit ich mir diese Summer of 69, ja, das ist so diese, mit ein paar, ich weiß nicht, 10 Liedern oder so drauf von ihm, hat sie mir das Geld gegeben. Sie selber fand, das ist nicht etwas, was notwendigerweise sinnvoll wäre, aber sie sagte, ich muss einen Weg gehen. Ich muss den Raum haben, um zu verstehen, was ist Leben und wie kann ich kreativ gut leben. Und ich bin hingegangen und ich fand das super. Und dann habe ich mich weiter informiert, habe viele Sachen gehört und gelesen. Da habe ich gesagt, ja, aber es gibt schon noch eine moralische Kategorie hier bei der ganzen Musiksache. Das ist nicht alles so frei. Und da habe ich mich wieder weiterentwickelt und dann war ich wieder an dem Ort und an dem. Und auf dieser ganzen Beweglichkeit in Positionen ändern, sich neu nachdenken, versuchen, dem Gesetz würdiger gegenüber zu stehen, hat meine Mutter mich und mein Vater auch immer begleitet. Also das kurz so als mein Hintergrund zur Gesetzesdiskussion. In der Gemeinde selbst, ja, ich glaube, das sind ganz viele Faktoren. Das mögen Kulturkreisfaktoren sein. Ich glaube, Deutsche nehmen in ihrem Kulturkreis Religiosität ganz schnell anders an. Es ist nicht nur Adventismus, der anders angenommen wurde. Auch Buddhismus ist etwas rechtsstrenger in Deutschland angenommen worden oder andere Philosophien, die werden in Deutschland meist radikalisiert. GK, Diskussion, Schöpfung, Evolution vor, wann war das? 5 Jahren. Riesenaufregung, Schöpfung, Evolution, 24 Stunden, ja, nein und so weiter. Die Brasilianer gehen nach Hause und keiner spricht mehr drüber. Deutschen kommen nach Hause und jetzt geht's richtig los. Jetzt wird richtig. Also ich glaube, da sitzt auch ein Kulturding dahinter. Und es ist auch teilweise Teil des christlichen, des christlichen Erbes hier im westlichen Abendland, was wir haben. Es ist ja nicht nur ein adventistisches Problem. Du findest ja die gleichen Sachen auch im Katholizismus oder auch in den evangelischen, evangelikalen, auch in den lutherischen Kreisen. Also ich würde es nicht nur auf den Adventismus reduzieren, aber das sind jetzt nur so meine Fühler ausgestreut, um zu sehen, okay, die Antwort auf die Frage müsste ich selber noch lokalisieren. Aber es ist, glaube ich, nicht ein typisch adventistisches Problem, sondern ein Problem, was auch in anderen Religionen und Kulturkreisen zu finden ist.
Schön. Chris?
Ja, nochmal, ich wollte diese Frage eigentlich nachordnen, aber dann war der Alex schon weg. Du sprichst öfters mal von poetisch und ich glaube, es taucht in deinem Titel auch auf, das Gesetz als Poesie. Was meinst du genau mit diesem Begriff der Poesie? Also ich kann mir vorstellen, weil öfter auch mal dieser Aspekt der Kreativität, ja, des kreativen Auslebens vorgekommen ist, dass du das unter Poesie verbuchst. Oder meinst du damit wirklich noch mehr? Weil es ist irgendwie ein facettenreicher Begriff.
Ja, ich glaube, für mich ist auf der Suche nach einem auf der Suche nach Vokabeln, um diesen Gesetzesbegriff, den wir im Alten Testament explizit formuliert sehen und im Neuen Testament dann auch gelebt sehen, muss man, glaube ich, manchmal Sprachbarrieren brechen. So, es ist oft so, man ist in einer Kultur drin, man hört Gesetze, das ist Gesetz. Du hast ganz klar schon vordefiniert, das ist, was Gesetz ist. Das ist Regeln, die man halten muss. Und wenn nicht halten, dann so. Oder Gesetz ist, wenn irgendwas schiefläuft, dann wird das aktiviert und dann kriegst du die Strafe und dann so und so und so. Das ist so in unserem Kulturkreis, ist nicht bei Adventisten vielleicht manchmal mehr als bei anderen, aber es ist auch in unserer deutschen Vokabel so. Gesetz ist, man steht unter, sagt man doch, oder? Man steht unter dem Gesetz. Wir stehen unter dem Gesetz. Das ist eine Vokabel, eine Formulierung, die es im Alten Testament gar nicht gibt. Also es gibt nicht die Präposition unter. Man steht unter dem Gesetz, gibt es nicht. Es gibt auch nicht den Begriff, man steht über dem Gesetz. Man sagt manchmal, der König steht über dem Gesetz. Gibt es nicht. Also offensichtlich wurde der Begriff, darum, wenn ich Bibelstunden gebe oder Taufunterricht, benutze ich das Wort Gesetz eigentlich nicht. Weil es schon so vordefiniert ist. Ich benutze einfach das hebräische Wort Mitzvah. Und keiner weiß, was es bedeutet. Mitzvah, das ist gut. Das ist gut, weil es ist leer. Es hat keine, da ist nichts drin. Mitzvah ist nichts drin. Und dann fangen wir an, die Texte zu lesen, wo Mitzvah vorkommt. Und auf einmal entsteht ein Begriff von, was Mitzvah ist. Und der ist anders. Der läuft auf einmal auf einer ganz anderen Spur als der Begriff Gesetz. Von kompliziert, also auch den Diskurs nicht so. Und wenn ich jetzt also versuche, dieser Mitzvah-Spur im Alten Testament zu folgen, dann muss ich einen Begriff im Deutschen finden, der Kreativität beinhaltet, der Wille und Willenskraft beinhaltet, der unheimlich viel Wärme, unheimlich viel Tiefe mit sich bringt, Grenzenlosheit sowas mit sich bringt. Und für mich ist der Begriff Poesie eins, der das tragen kann, der das beinhalten kann, auch weil im Alten Testament poetisch, wir haben gerade Psalm 119 gelesen, poetisch über das Gesetz geredet wird und fast nie juristisch. Ich weiß nicht, ob das klärt, warum ich Poesie lieber benutze.
Okay. Ralf?
Also für mich war das heute eine Offenbarung, also habe ich das Gesetz auch noch nie gesehen, muss ich mal ganz offen sagen. Ich bin auch eher im Neuen Testament unterwegs. Gesetz, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist ja dann eher die Idee, wie Leben gelingen kann oder der Fixstern oder Gesetz gleich Leben sogar. Mhm. Wie würdest du dann die Begriffe, sagen wir mal, Gnade, Erlösung dort unterbringen, sage ich mal, oder in Beziehung setzen? Also Gnade aus dem Neuen Testament kenne ich ja so als, ist der Weg, wie Erlösung gelingt sozusagen oder funktioniert. Gnade gleich Erlösung. Wie hängt es dann mit Gesetz und Leben zusammen, aus deiner Sicht jetzt? Wie bringst du das da unter? Ist es dann ein Viereck irgendwo oder wie kann man das vielleicht zusammenbringen einfach?
So, also Gnade, Gesetz. Und die Frage wäre jetzt eigentlich genau hier darauf fokussiert. So, wie ist das Verhältnis von Gnade zu Gesetz? Da gibt es zwei Level, glaube ich. Das erste Level ist einfach und gleichzeitig kompliziert. Nämlich, man hat auch Texte, Mose selbst wird sagen, dass das Gesetz voll Gnade ist. Aber warte mal, wenn Gnade der Schlüssel ist, um zu leben zu können, wie kann dann, wenn man lebt, Gnade haben? So. Ich glaube, was Mose hier meint, ist, selbst wenn wir in der idealen Welt leben, auf der neuen Erde, wenn wir also Gesetz leben, wenn wir Gesetz sind, oder wie man das sagen möchte, müssen wir auch gnädig miteinander umgehen. Nicht im Sinne von, dass ich eine Sünde gegenüber tue, weil wir leben da. Aber die Tatsache, dass du ein Individuum bist, deine eigene Kreativität hast, deinen eigenen Raum brauchst, muss ich dir Gnade geben können. Ich muss dir Raum geben, Gnade im Sinne von Raum geben, so dich zulassen können. Das ist die eine Art, wie Gnade und Gesetz zusammengehört. Die andere Art, und da geht es dann um den erlösungstechnischen Bereich, ist, dass hier Gnade als Vergebung und als Kraft verstanden wird. Ich gebe Vergebung und Kraft. Kraft würden, manchmal übersetzen wir Kraft, glaube ich, als Heiligung. So kämpfen, besser werden. Vergebung und Kraft. Wenn du im Prinzip die Texte, die wir gelesen haben im 5. Buch Mose, beschreiben ja den Zustand, wo sie kurz davor stehen, um ins Land reinzugehen. Also wir müssen jetzt mal zurückschauen und sehen, okay, wir sind also jetzt quasi ins Überschwappen in die Erlösung. Was ist denn davor passiert? Das wäre ja Gnade. Was ist davor passiert? Davor hast du viel Kampf. Denkt an Josua im Kampf gegen die Amalekiter. Oder? Was sagt Gott zu Mose? Mose schickt den Josua ins Gefecht und die sollen kämpfen. So, wer kämpft? Josua mit Schwertern. Menschen kämpfen. Kraft, Motivation oder Wille oder was auch immer da alles, Angst. Es wird gekämpft. So, wann gewinnen die, wenn die kämpfen? Wenn Mose auf dem Berg steht und die Arme nach oben hält, oder? So, steht der Mose jetzt auf dem Berg und sagt, oh, okay, ja, könnt ihr die Schwerter hinlegen, brauchen wir nicht mehr, funktioniert. Nee, wenn die Arme weg sind und die kämpfen, funktioniert es auch nicht. Also für mich ist Gnade dieser Wille Gottes, um uns die Kraft zu geben oder um unseren Kampf gelingen zu lassen, um unseren Kampf gelingen zu lassen. Das ist für mich, also wenn du den Josua gefragt hast nach dem Kampf, nachdem sie die Amalekiter zerstört haben, so, wow, das habt ihr aber gut gemacht, dann hätte es zwei Antworten geben können. Der Josua hätte gesagt, ja, ich habe aber auch ordentlich geschützt, du. Also schau dir mal das Schwert an, wie blutig das ist. Ich habe da mich so reingelegt. Und er hätte ja irgendwie ein bisschen recht gehabt, ja. Aber ich glaube, der Josua hätte es nie gesagt. Der Josua hat gesagt, ich hatte gar keine Chance, wenn Moses nicht die Arme aufgehabt hätte. Aber da kommt im 5. Mosebuch, in der Einleitung der Abschiedsrede des Moses, sagt Mose, Jungs, wir stehen vor dem Land. Ihr habt hart gekämpft, wir haben vieles durchgemacht. Die Schwerter, die werden irgendwann in einem Jahr oder zwei an den Wänden unser Wohnzimmer hängen. Dass mir aber keiner von euch sagt, wir sind hier selber reingekommen. Dass mir aber keiner von euch sagt, dass wir das gemacht haben. Wenn ihr das sagt, raus. Das fünfte Kapitel. Das ist für mich der Gnadebegriff, so wie Mose ihn zumindest einführt. Kämpfen, glaubend, dass das Gesetz wirklich besteht, dass das Leben lebbar ist, dass Gott das möchte, dass wir in das Land reinkommen und dann vertrauen, dass die Kraft das möglich macht, um da reinzukommen.
Noch eine Meldung?
Mir kam, weil du danach gefragt hast, zwei Begriffe in den Sinn, die das Wort Gesetz anders umschreiben würden. Das eine wäre Richtlinie und das andere wäre Leitbild. Das sind zwei Begriffe, über die kann man philosophieren. Sie geben eine Richtung vor. Es war auch gerade die Rede von einem Leitstern. Also mir kommt das so vor wie ein Ideal, wo man eigentlich hin möchte, aber der Weg dahin, der muss individuell entschieden werden. Deshalb Leit. Weg oder Leitbild oder Richtlinie. Das war jetzt so das Gefühl, was ich für mich mitgenommen habe, wie ich für mich da jetzt zu einem grünen, auf eine grüne Wiese komme.
Ja, ich glaube, das macht Sinn, das kann man machen. Man muss aufpassen bei den Vokabeln, also Richtlinie zum Beispiel oder Leitbild funktioniert vielleicht noch besser als Richtlinie. Bei Richtlinie könnte man, also zumindest ich wäre geneigt, um zu denken, das ist eine Methode. Das ist eine, da kann ich mich anrichten und dann kann ich mich ins gute Leben bewegen. Aber das gute Leben ist ja das Gesetz. Also in dem Sinne wäre es keine Richtlinie. David sagt, es ist eine Leuchte, oder? Es ist eine Leuchte. Also so, als ob es da vorne, so das Licht am Ende des Tunnels. Du siehst, da ist mein Leben, der Fixstern. Da will ich hin. Und weil der scheint, kann ich da hinkommen. So. Aber er scheint nicht, damit ich da hinkommen kann. Er scheint, weil es so ist, weil es so gut ist.
Ja, vielen Dank. Vielleicht die letzte Frage noch, Monika.
Es geht ja nicht nur um die 10-Worte-Rede, sondern es geht ja um den Entwurf, also die 5 Bücher Mose und die Empfehlungen. Was ich noch konkretisieren wollte, das ist, dass gesagt wird, das Gesetz ist durch Mose gegeben oder der Entwurf, die 10 Worte und die ganzen Rechtsvorschriften und was zum Bund dazugehört, aber die Gnade und Wahrheit durch Christus. Aber wenn wir alttestamentlich argumentieren, dann wäre es ja Chesed ve'emet, also Gnade und Treue, aber das kommt ja immer zuerst von Gott. Und wenn wir uns da drin bewegen, dann sind wir in der Beziehung, wie du es gesagt hast, nicht etwas, was uns trennt, sondern was uns verbindet. So habe ich es verstanden.
Ja. Also diese zwei Begriffe, die du anwendest, die Chesed und die Emet. Chesed wird ja oft als Gnade dann übersetzt und Emet als Wahrheit. Da kommt dann eben auch hier wieder die Notwendigkeit, wie wir Gesetz neu definieren müssen. Wir müssen einfach das Wort der Philosoph, der eine neue Idee in die Welt bringt, zum Beispiel Heidegger hier kurz um die Ecke. Wie hat der es geschafft, dass Menschen neu denken, anders denken? Dadurch, indem er total neue Vokabeln entwickelt hat. Der hat neue Worte geschaffen, Worte, die es gar nicht gibt. zum Beispiel, das Ding dinkt. Ja, es ist nicht Teil des normalen Sprachgebrauchs. Man müsste ihn jetzt lesen, um ihn das zu verstehen, aber er ist eine Notwendigkeit, neue Worte zu schaffen, damit man nicht in alte Kategorien fällt. Und so ist es wie mit dem Gesetz. Ich glaube, wenn wir in der Gemeinde über Gesetz sicher, wenn wir in einem christlichen Kulturkreis aufgewachsen sind, wo Dinge vielleicht starr geworden sind oder wo nicht mehr diese Flexibilität nicht mehr vorhanden ist, dann brauchen wir neue Vokabeln, um zu brechen, um neu zu füllen. Und das Gleiche ist hier mit dem Begriff Emet. Wenn im Alten Testament der hebräische Begriff Emet übersetzt wird, wird er meistens mit Wahrheit übersetzt. Aber im Hebräischen gibt es den Begriff Wahrheit in dem Sinne gar nicht. Es gibt nur Treue. Treue heißt zusammen sein, Partner sein. So, was ist, der Grieche ist was, fragt, was ist wahr? Der Hebräer sagt, ich kann mit der Frage nichts anfangen. Was meinst du, was ist wahr? So, naja, was ist, stimmt das oder stimmt das nicht? Ist das A oder ist das B? Dann sagt der Hebräer, ja, das ist eine interessante Frage, aber eigentlich ist doch die Frage so, wie kann ich Mitmensch sein? So, wie kann ich Partner sein? Das ist doch die Frage. So, und der Grieche sagt, nee, die wahre Frage, die letzte Frage ist, was ist wahr und was ist falsch? Und der Hebräer sagt, ja, das ist für mich eine unterkategorisierte Frage, die diskutiere ich manchmal mit den Kindern, aber wichtiger ist Emmet. Wichtiger ist, wie besteht da die Möglichkeit, zusammen zu leben?
Ja, vielen Dank, Oliver. Ich denke, wir haben immerhin im Anschluss, wenn wir jetzt gleich Schluss machen, noch die Möglichkeit, mit dir persönlich Dinge zu klären. Du bist ja noch ein paar Minuten da. Und vielen Dank schon mal für deine Antwort.